Durch Spiel entdecken wir unsere Welt. Und ein Mensch versteht das grundsätzlich. Aber wenn wir das alles aberzogen kriegen, wir bekommen Genius aberzogen. Und dazu gibt es tatsächlich Studien, die das auch zeigen, dass wir in der Schule schon eigentlich kleine Genies sind und es langsam aberzogen bekommen, weil wir in so ein System passen müssen, was heute nicht mehr menschlich ist, sondern es ist für Computer ausgelegt, für Algorithmen ausgelegt.
Hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Hier ist nämlich Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist eine Expertin für, ich nenne es mal die Themen Gamification, Emotionalisierung, kann sie gleich vielleicht mal gerade rücken, zum Beispiel von Produkten, Services. Sie heißt Jasmin Karatas. Zusammen mit Jasmin möchte ich herausfinden, ob ich wirklich weiß, was mit dem Thema gemeint ist, wo es hilft, wo vielleicht die Grenzen sitzen, was ich fürs nächste Jahr wissen muss, wer vielleicht gute und böse Vorbilder sind, die es geschickt schaffen, Nutzer zu beeinflussen durch Gamification-Hacks. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, Jasmin Karatas.
Hi Christoph, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und mich über eines meiner Lieblingsthemen sprechen lässt. Und vielleicht schauen wir da auch ein bisschen anders drauf gemeinsam. Schauen wir und gehen rein, würde ich behaupten.
Wohin die Reise führt. Ich fange mal so an. Sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Ich habe mir eine Zahl ausgedacht, wenn wir wissen, ob du da redest.
Also du hast dir eine Zahl ausgedacht. Bei mir ist es immer die 3. Also mal gucken, ob du genauso tickst wie ich.
Das ist tatsächlich die 3. Das ist ja ein Zufall. 1 zu 10. Habe ich jetzt, also keine Ahnung, habe ich mir jetzt ausgedacht, aber habe ich jetzt geschafft, dich positiv zu beeinflussen?
Definitiv 3 ist meine absolute Lieblingszahl und 3. Ich habe so einen kleinen Spleen auf die 3.
Okay, hat das irgendwie einen Hintergrund? Oder ist das irgendwie, gibt es irgendwelche?
Ja, also das bräuchte jetzt, glaube ich, extrem lange, um das zu erklären. Also man kann sich merken, wenn bei mir eine 3 fällt, bist du bei mir absolut willkommen. Alles, was mit 3 zu tun hat, durch 3 teilbar ist, be my guest.
Ah, durch 3 teilbar, okay, ja, witzig. Ich glaube, wir haben jetzt viele Zuhörer und Zuhörer. Wenn ich gesagt habe, Gamification, dann denken die irgendwie vielleicht, ne, so wie ich das jetzt gemacht habe, da sind jetzt irgendwie ein Glücksrad eingebaut oder sowas. Was würdest du sagen, wie viele von den 100 Leuten haben das gleiche Bild im Kopf zum Thema Gamification wie du?
3.
Das ist relativ gering.
Nein, alles gut. Ich glaube, vielleicht auch 30% oder 33% oder 66,6. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass recht viele immer noch den Punkt haben, dass Gamification eben wie das ist. Ja, wie du sagst, ne, Points, Badges, Leaderboards, Level-Systeme, Glücksräder, gerade wenn wir gucken ins, ich bin ja viel im E-Commerce unterwegs, also ist halt eher dann das. Gamification ist eine Methode, die man sehr weitflächig anwenden kann, ob das nun Mitarbeitermotivation ist, ob das nun Verkaufssteigerung ist, ob das nun an sich Motivation von ne, etwas durchgehen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, es bessert sich und dennoch haben wir einen weiten Weg zu gehen.
Und auf dem Weg hilfst du? Was sind so konkret Aufgaben oder, oder Herausforderungen, bei denen man sagt, da müssen wir Jay einladen?
Also typischerweise kommst du zu mir, wenn du vielleicht nicht unbedingt weißt, was Gamification ist, dann kommst du definitiv zu mir.
Das habe ich hiermit gemacht.
So wie du und sagst, hey, erklär mir das. Oder man macht vielleicht auch einen Workshop dazu. Ich mache gerne solche Workshops, wo dann die Teams, die selber das dann umsetzen und gestalten müssen, einmal wirklich erleben, einen Methodenbaukasten mitbekommen und auch gezeigt wird, hey, es ist gar nicht so schwer, wie man eigentlich denkt. Oder man muss auch gar nicht so kompliziert denken, da holst du mich. Oder wenn es dann tatsächlich Richtung richtig Gaming und Marke geht, also IPs im Sinne von, denk jetzt an dein Lieblingsspiel. Hast du ein digitales Lieblingsspiel? Das muss ich dich kurz zurückfragen.
Ich habe ab seit 1996 aufgehört zu spielen. Ah, und damals war es Duke Nukem 3D
und davor Tetris. Dann kennst du auch Doom und zum Beispiel solche Marken dann rüberzubringen oder Produkte zu machen mit nicht-endemischen Gaming-Marken oder Branding nochmal für die Zielgruppe der Gamer, der Gen Z und der Nerds nochmal spannend zu machen, weil Gen Z, die sind Gamer, die sind im Anime unterwegs, sie sind in High Fantasy und Büchern unterwegs, aber die würden niemals behaupten oder sich niemals als GamerInnen ich mag eigentlich das Wort Gamer nicht so gerne zu gendern, weil es ein englisches Wort ist, muss ich hier zugeben. Aber ich würde es trotzdem ab und an tun. Also sprich, die identifizieren sich nicht damit, weil für die ist das ihr Alltag. Als kleines Beispiel, und jetzt wird der ein oder andere vielleicht, wenn sie ein Kind in dem Bereich haben oder eine Jugendliche oder selber vielleicht in einem Alter sind, wenn ich jetzt sage Codenames oder eben der Imposter, und das ist so ein Spiel, das gerade super in den Pausen gespielt wird als App.
Das Imposter-Ding, das habe ich neulich zufällig bei Reels gesehen, irgendwie ein Autohaus, dem ich folge, hat das gespielt, habe es nicht kapiert. Das geht irgendwie darum, dass alle irgendwie was beschreiben müssen.
Korrekt. Also du hast, also
und dann weiter.
Also das ist am Anfang so, du musst dir das so vorstellen, dass du eine App hast oder gibt auch ein Boardgame, da ziehst du erstmal, entweder bist du ein Nicht-Imposter, dann bekommst du das Wort, um was es geht, also jetzt zum Beispiel Podcast. Und wenn du ein Imposter bist, kriegst du einen Hinweis, aber das Wort nicht. So, das ist zum Beispiel Online-Aufnahme. Also es ist schon weit genug weg, dass du es nicht, oder Gespräch kriegst du dann als Tipp. Und der Imposter, sein Ziel ist es, das Wort zu erraten, und bei den anderen ist es das Ziel, den oder die ImposterInnen zu finden. Also es kann eine oder mehrere sein, je nach Gruppengröße. So ein bisschen wie Werwölfe, das Spiel, nur halt eben mit einem Begriff raten, ein bisschen wie Tabu, nur ohne erklären.
Ich fand spannend, dass du erwähnt hattest, dass auch zum Beispiel Mitarbeitermotivation ein Thema ist, bei dem man daran denken kann. Was wäre da ein Beispiel?
Also jetzt in Japan, einfach weil es ein sehr nahbares und fassbares Beispiel ist und es ist auch umgesetzt worden, gibt es eben Blue-Collar-Arbeit, also sprich in der Wäscherei und Steaming und Bügeln ist nun mal eine sehr repetitive Aufgabe, sie ist sehr langweilig, und da hat man einfach ein Game drüber gebaut, wo die Leute durch ihre Arbeit dann andere Sachen sammeln können, ihren Charakter hochleveln können, solche Dinge. Also Dinge, die man vielleicht gar nicht so, sag ich jetzt mal, gerne macht, aber dann halt vielleicht dadurch einen Anreiz schafft. Das kann auch so weit gehen im Learning and Development Bereich, dass wir zum Beispiel Escape Games bauen, die fachlich sind, die auch haptisch sind, die wir, wer liest schon gerne ein neues 500-Seiten-Dokument durch, wie sich jetzt die Organisation ändert. Das verspielen wir sozusagen und machen das als Intro, und dann kriegst du fast nicht mehr auseinander nach einer Stunde, weil die unbedingt wissen wollen, was ist jetzt die Antwort des Rätsels. Die sind so gehypt, die freuen sich dann auf diese 500-Seiten-Lektion auf einmal. Also solche Dinge sind einfach super spannend. Und das halt auch, die Anreize zu schaffen oder positives Feedback zum Beispiel zu geben. Warum gebe ich positives Feedback? Wie kann ich da die Anreize schaffen? Das Spielerische noch gestalten, vielleicht mit einem Mascot noch, dass es einfach noch ein bisschen mehr Spaß macht, dass auch der Sinn gesehen wird und nicht einfach nur, du musst jetzt positives Feedback geben, sondern einfach, ja, das, Menschen spielen gerne, Menschen lernen durch Spiel, und das muss gar nicht alles immer so offensichtlich im Gaming sein, sondern manchmal ist es sehr subliminal.
Du hattest ja erwähnt, dass zum Beispiel in Japan, da gibt es dann teilweise schon Reinigungen, die irgendwie das versuchen, so ein bisschen in die Filmkultur mit einzunehmen, aber in unserem Land der Dichter und Denker mit einem nicht mehr wachsenden BIP pro Kopf, ist das etwas, wo die sagen, Mensch, das ist aber eine tolle Idee, da möchten wir jetzt, das Projekt wollen wir aber gerne angehen? Mhm. Also, oder wünschst du dir eigentlich, dass du irgendwo in Asien geboren wärst mit deinem Vorliebe für das Thema?
Ja, Asien arbeiten ist immer noch so eine andere Herausforderung, muss ich zugeben. Und dort leben, gerade als Nicht-Asiatin, gut, okay, jetzt ist es sehr fiktiv. Also an was ich glaube, ist, dass Gamification, sobald du denkst, du musst es einführen, hast du vielleicht schon ein Problem, und dieses Problem wird damit nicht unbedingt lösbar sein. Ich sag's offen, wie es ist, weil das dann vielleicht auch eher so dieses Drauflegen von Dingen ist, was, also wie so Nico Pech mal gesagt hat, so das Gegengift-Syndrom, aber du versuchst eigentlich nicht die unterliegende Problematik, und das ist das, wie ich Gamification versuche mit einzubringen, die unterliegende Problematik zu anzugehen. Wir brauchen mehr Nerds in der Arbeitskultur. Wir brauchen wieder innovatives Denken, und es passiert halt nur durch Menschen mit Leidenschaft. Und wenn ihre Leidenschaft halt nun mal Gaming ist und die dadurch lernen und es mit reinbringen können, so it be. Wir haben verlernt, wirklich hinzuschauen und innovative Ideen vielleicht auch mal wieder eine Chance von uns Dichtern und Denkern zu geben. Und IngenieurInnen, das sind wir. Das war, also ich sage jetzt mal, war Deutschland. Viele der Leute wandert leider Gottes aus oder sieht vielleicht keine Zukunft mehr hier, weil man den Platz nicht mehr schafft. Weil man vielleicht den Platz nicht mehr schafft für innovatives Vorangehen und vielleicht auch Scheitern. Ich meine, guck dir die Firmen an, die großen Firmen, die früher Familienunternehmen waren, ob es nun eine Adidas, eine Puma, einen Jägermeister, Katjes, Otto, Deichmann, alles das sind aus UnternehmerInnen entstandene, die eine Leidenschaft zu etwas hatten. Das muss nicht unbedingt immer Gaming sein, aber dafür kämpfe ich eigentlich und das ist der Grund, wie ich Gamification verstehe und ich glaube, das haben wir in Deutschland verloren. Die Liebe und das Durchhaltevermögen, wir Deutschen sind ja schon auch sehr verbissen in etwas. Also wir merken das jetzt leider Gottes ein bisschen verquer in, ich habe eine Meinung und diese Meinung muss richtig sein in der Diskussionskultur. Aber ich glaube, wir können die wieder, wie auch Firmen wie ihr, ihr habt was bewegt, ihr bringt Deutschland zusammen, ihr glaubt an etwas. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aber langfristig ein bisschen verloren haben. Es muss nur noch höher, schneller weitergehen. Und die Technologisierung ist ja fair und ist fein und ist wichtig. Aber wenn wir nur noch an KI und Technologisierung denken, dann vergessen wir auch den Mensch dahinter. Und das müssen wir unbedingt mitdenken, ob das nun an Unternehmensstelle ist oder in der Politik. Und Gamification ist die Emotionalisierung von etwas. Und ich glaube, es ist auch die Emotionalisierung von Wirtschaft.
Und das Lustige ist ja, dass eigentlich wahrscheinlich jedes Unternehmen große Nerds inne hat. Ne? Nur wenn die vorne bei der Tür reinkommen, ja, dann legen sie das ab für den Tag. Genau. Weil irgendwie keiner möchte, dass man irgendwie mit Kitty-Ohren oder sowas am Schreibtisch sitzt. Ja. Aber eigentlich habe ich so ein bisschen mitbekommen oder deute ich das so, dass du sagst, du rufst die Leute dazu auf, ihr Nerdsein nicht zu verstecken, sondern es als Chance, genau, und Vorteil zu nutzen.
Genau, also ihr Nerdsein nicht zu verstecken. Und am Ende des Tages haben wir ja auch ein ganz tolles Medium, was ja eben Gaming heißt. Das verstehen die Leute. Also oder spielen. Es geht ja auch um Brettspiele am Ende des Tages. Und wir kennen ja, also wir sind damit aufgewachsen. Also zeig mir ein Kind, was weder analog gespielt hat, noch Verstecken, noch Mutter, Vater, Kind oder andere Narrativen oder Familie, nennen wir es so, weil das ist inklusiver, gespielt haben, noch Fantasiespiele, noch ein Game gespielt haben. Nennen wir einen einzigen Menschen, der das nicht getan hat. Es gibt keinen. Es gibt keinen einzigen Punkt. Also, oder vielleicht einen einzigen, aber das ist dann eine wirklich arme Seele am Ende des Tages. Weil durch Spiel entdecken wir unsere Welt. Und ein Mensch versteht das grundsätzlich. Aber wenn wir durch die Arbeit reingehen und wie du so schön sagst und haben dann unsere Rolle, und das ist ja auch fair und das ist fein. Aber wenn wir das alles aberzogen kriegen, dieses, also Genius, wir bekommen Genius aberzogen. Und dazu gibt es tatsächlich Studien, die das auch zeigen, dass wir in der Schule schon eigentlich kleine Genies sind und es langsam aberzogen bekommen, weil wir in so ein System passen müssen, was heute nicht mehr menschlich ist, sondern es ist für Computer ausgelegt, für Algorithmen ausgelegt. Und das ist eine Problematik. Der Mensch ist dann unique, der ist dann toll, der ist dann innovativ, wenn er den Freiraum bekommt und nicht, wenn er in was reingepresst wird, wo er vielleicht gar nicht reinpasst. Und das ist halt nun mal auch, dass wir Zeit haben zum Nachdenken, dass wir vielleicht spielerisch an Dinge herangehen. Und ich weiß, das Business und das System funktioniert momentan noch nicht so. Ich plädiere auch noch nicht, das Ganze einmal umzudrehen und Revolution zu spielen. Ich plädiere nur dafür, gebt doch einmal diesem Spiel Raum, etwas Platz.
Du hattest, finde ich schon, also ne, manchmal überlege ich so immer, wie kann ich das übersetzen für vielleicht das Holzwerk aus dem Schwarzwald, ja, das irgendwie 70, 80 Mitarbeitende hat und die fällen Bäume, machen daraus Holzbaustoffe und verkaufen die weiter. Und die sagen so, wo kann ich jetzt Gamification einbauen? Correct. Wie kann man so eine Inventur machen an Ideen, die man, wenn man mutig ist, Stück für Stück raumgebend einsetzen kann?
Zum Beispiel die Inventur an sich spielerisch zu gestalten. Ja, also eine Inventur ist super lame und super langweilig, muss aber jedes Unternehmen machen. Kann man auch gucken, wer bringt da die besten und die qualifiziertesten und schnellsten Punkte mit rein. Also man kann es sehr einfach und banal machen, das sind wir wieder bei Punktesystemen, man kann einen kleinen Wettbewerb daraus machen. Man muss gucken, wie ist meine Firma aufgebaut, wie sind die Leute, wie lassen die mitreden, frag die doch einfach, ey, ganz ehrlich, wenn wir eine Inventur machen, hättet ihr Bock, jeder will es schnell durchziehen, jeder hat keine Lust, das ist super anstrengend. Wie könnten wir es spielerischer machen? Können wir uns darauf einlassen? Von mir aus auch Wettbewerb. Ja? Und das, dann macht es halt einer dieses Mal. Okay, dann wird er halt, keine Ahnung, der Inventur-Freak des Jahres 2025. Fair point. Warum nicht? Wenn es für die Firma okay ist, dann kann man das ja zulassen. Das ist ein Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass man halt auch guckt, wie können wir, was müssen wir automatisieren? Und es ist ja auch fein, aber wo können wir uns Platz schaffen, um vielleicht mehr Kreativität wieder reinzulassen? Vielleicht ist da auch jemand, der sagt, okay, hey, wie können wir uns gegenseitig motivieren? Und vielleicht ist es, also ein Beispiel aus dem Alltag, es müssen ja nicht unbedingt immer Kudokarten sein, falls ihr diese Methode nicht kennt. Das ist einfach, dass man jemand schreibt, hey, das hast du super toll für mich gemacht, also positives Feedback. Man kann auch sagen, du hast mir was geholfen, du kriegst einen Stern. Also bei mir haben sie sich irgendwann drum geschlagen und das mache ich auch gerne bei anderen Unternehmen, dass wir das einführen. Wer welche Sternchen hat und bekommt dann zu Weihnachten was Nettes von mir oder von der Person. Ne? Also solche Kleinigkeiten, das kann schon alleine, das kann helfen. Es muss nicht immer das große Riesending sein. Manchmal geht es auch einfach nur darum, und das ist das mit der Emotionalisierung von Arbeit, Wertschätzung zu zeigen. Und das tun wir sehr häufig nicht mehr auf eine menschliche Art und Weise.
Du hattest vorhin vorm Gespräch mir so ein Kissen hochgehalten, da war ein Totenkopf drauf, der hat irgendwie einen lustigen Hut auf. Ja. Und da hast du gesagt, hier Christoph, kennst du das? Und da habe ich gesagt, nee, was ist denn das? Und hast gesagt, One Piece, können wir gleich drüber reden.
Ja.
Was ist das One Piece?
Also das One Piece wissen wir noch nicht, was es ist, aber der Anime dazu ist ein Piraten-Manga. Also Manga ist die Zeichnung, die Form davon, die in Bücher gepackt ist. Und das andere Anime ist die Animationsform aus Japan dazu. Hat mittlerweile über 1000 Folgen, also beides, und geht über 25 Jahre. Eiichiro Oda, der Schaffer dieses Werkes, wird mittlerweile zu den größten Autoren überhaupt generell gezählt. Und diese Flagge steht momentan für die Gen-Z-Revolution in vielen ostasiatischen, aber auch in afrikanischen und sogar auch in Frankreich ist das passiert. Da geht die Jugend auf. Die haben unterschiedliche Werte, unterschiedliche, die wollen Unterschiedliches, aber diese Flagge vereint sie und sagt, ich will aber nicht mehr diese Regierung, die wir gerade da haben, die korrupt ist, die uns Sachen wegnimmt. Wir wollen uns nicht mehr von so einer Regierung unterdrücken lassen. Und dieser Anime, da geht es tatsächlich darum, lebt deinen Traum, also das geht so in fast jedem Anime darum, aber auch tatsächlich den Willen und diese Piratengruppe, also diese spezielle Piratengruppe, die diesen speziellen Jolly Roger hat, also dieses Bild, also diesen Piratenkopf, die steht dafür, dass, also gegen Unterdrückung und gegen ungleichgerechte Behandlungen und gegen Sklaven, also da gibt es Themen in diesem Anime, die sind sehr schwierig zu verdauen für Kinder, denn es geht auch um Sklaverei, es geht um Diskriminierung, es geht um Ungleichbehandlung. Und wenn man sich da anschaut, dass so etwas als Kinderfilmchen abgetan wird und so viel eigentlich bewegt in der Welt, dass jetzt Historiker erklären müssen und Geschichtslehrer, was ein Anime mit der Weltgeschichte zu tun hat, dann freut mich das auf der einen Seite, weil und auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo schade, dass wir dafür auf die Straße heute noch gehen müssen. Aber es ist ein krasses Zeichen, dass es eine Flagge aus einem fiktiven Werk schafft, Menschen zu vereinen, für was zu kämpfen, für was Gutes einzustehen und zu kämpfen und sogar Regierungen zu Fall gebracht haben. Und heute hoffentlich eine positivere Wende zeigen. Und das finde ich krass. Das finde ich einfach heftig. Und das ist das, was Nerdtum ist. Also das ist das, wogegen du eigentlich antrittst in einem Wirtschaftssystem irgendwann auch.
Hat das auch mit diesen Aufständen in Nepal zu tun?
1:1 sind es die Aufstände in Nepal und in Indonesien.
Sozusagen ein sad fun fact. Niemals zuvor haben so viel Sklaven gleichzeitig gelebt wie heute.
Ja. Und das ist was halt.
Also,
ja, also auch moderne Sklaven. Also man muss halt sich überlegen, wo, wie, was kommt das rein. Und ich glaube, ich meine, ich habe ein iPhone, ich darf mich hier nicht über Dinge beschweren. Ich habe hier zwei PCs stehen. Ja, also ich bin die Letzte, die hier die moralische Erhabenheit, glaube ich, haben dürfte. Und trotzdem konnte ich es mir auch nicht aussuchen, in was für einem Land ich geboren wurde, nämlich in Europa oder in Deutschland. Und um vielleicht gewisse Dinge machen zu können, ja, wir leben halt nun mal in so einer Welt und ich denke, Technologie kann uns helfen, eine Gleichheit herzustellen. Wenn wir denn verstehen, dass Technologie uns nicht spalten sollte, sondern uns vereinen sollte. Und ich glaube, dann verstehen wir auch, wenn wir überlegen, wenn wir was Positives sehen, wie ein Solarpunk, wie Ready Player One, ist kein Solarpunk, sondern eine Dystopie. Aber wenn wir überlegen, wie können uns Games, und das tut Gaming nun mal, verbinden, statt uns zu trennen. Wie sieht eine Arbeitskultur von morgen aus? Wird die im Metaverse stattfinden, statt immer zur Arbeit zu gehen? Wie sieht denn überhaupt Arbeit morgen aus? Vielleicht ist es auch gar nicht mehr das, was wir heute uns vorstellen. Vielleicht funktioniert auch Geld ganz anders und Gewinnung. Und das sind die Fragen, die ich mir mittlerweile sogar stelle. Und da hat mich Gamification hingebracht, die Liebe dazu, weil die Frage da hinten dran halt auch ist, warum spielen so viele Menschen Spiele und verbringen so viel Zeit da drin? Warum in einem fiktiven Game so viel Zeit verbringen, wenn wir doch eigentlich so viele Probleme haben, die wir lösen könnten? Und gibt es etwas, ist die Lösung vielleicht dann da draus, ein Alternate Reality Game zu bauen oder meine Form der Gamification zu bauen? Ist es eine mögliche Lösung, die wir dort anstreben können? Ich weiß nicht, ob sie besser ist. Ich weiß nicht, ob sie schlechter ist. Wir haben es ja noch nie gemacht. Wir haben ja noch nie darin gelebt. Aber wir müssen es und können es vielleicht mal ausprobieren.
Ein Aspekt, den ich interessant fand, war auch im Vorgespräch sagtest du, dass ein Mitgrund, warum vielleicht auch diese KI-Chatbots so super erfolgreich sind, ist, dass sie einem A, so ein bisschen unterwürfig sind und B, aber auch einem das Gefühl geben, man kann mitbestimmen. Ja, genau. Ne? Also das heißt, man ist irgendwie, man kann einfach erschaffen und kreieren.
Genau, also dadurch, dass halt, also sowas wie die Chatbots.
Also Gamification muss nicht immer bunt sein, nee, sondern selbst nee, so ein, genau.
Also ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, TikTok, LinkedIn, Instagram ist alles gamifiziert. Also vom Like bis hin zu, du wirst gemessen an wie viel Leuten, also über Social Proof, wer hat es geliked, wer hat es kommentiert, wer findet das cool, wer hat das gesehen. Schon alleine das und wir sehen, wo so eine Form der Gamification hinführt. Jetzt ist es andersrum, wenn wir uns so eine sogenannte LLM, also so ein Chatbot, mit dem wir sprechen können oder selber unsere Sachen, ne, verbessern können. Ich nenne hier jetzt keine Brands, aber ich glaube, jeder kann sich da, wenn man chat und dann überlegt, was da hinten dran kommt oder mit einem großen G vorne
hier
dran.
Hier darf man alles nennen.
Okay, also ChatGPT oder Gemini oder Perplexity, you name it. Wenn man mit diesen halt umgeht, dann ist es so, dass man halt da das Gefühl hat, und es ist extra auch so gestaltet, dass du die Möglichkeit hast oder frei Text reinmacht und nicht nur Auswahlmöglichkeiten, weil hier der Nutzer das Gefühl hat, er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer dessen und gibt ja nur dem Chatbot im Anführungsstrichen die Sachen mit rein. Und Chatbot ist ja nur der bessere Praktikant am Ende des Tages. Klar ist es so gestaltet, weil man dadurch natürlich das Gefühl hat, ich bin Schöpfer, ich bewirke etwas und ich bin Teil des größeren Ganzen. Man könnte jetzt noch, wenn Sie es richtig umgehen wollen würden, die Trainingsmaterialien unterschwellig bauen, so, dass Sie es natürlich benutzen. Früher hat man es so gebaut, dass man eine Gruppe, die das füttern sollte mit Informationen, also das war noch vor den ganzen KI-Zeiten, als wir das noch bei der großen Unternehmensberatung eingebaut haben, war so, dass man da auch eine Gamification eingebaut hat und gesagt hat, oh, wie viel Krasses du jetzt beigetragen hast, dass der Chatbot gelernt hat, 90% hast du jetzt beigetragen, andere haben dümmere Antworten gegeben, ne? Also so wie man es bei LinkedIn vielleicht auch kennt, bei dem Spiele, die man gespielt hat, du bist besser als 90% der CEOs. Sowas kann man dort auch benutzen und kann man jetzt unter Gamification sehen, kann man auch unter Nudging sehen, kann man unter Framing sehen, kann man unter Business Ökonomie sehen. Das sind dann Punkte, die dann da einfach so mit reinkommen, die man ja unter verschiedenen Aspekten sehen könnte.
Zum Thema Schöpfung und ChatGPT und sozusagen Freitext. Erste Buch Mose, Genesis, Schöpfungsgeschichte, fängt ja damit an, am Anfang war das Wort und dann ist sozusagen daraus die Schöpfung gekommen. Insofern wahrscheinlich ein uralter Instinkt, da irgendwie mitzubestimmen.
Der Mensch möchte sehr viel mitbestimmen. Das ist ja auch ein Grund, warum Gamification im Bereich versucht, immer ein Mitbestimmungsrecht dem Nutzer zu geben. Spiele hast du nie das Gefühl, dass du vom Spiel gelenkt wirst, obwohl das 100% der Fall ist, sondern dass du das Spiel lenkst. Und das ist ein Irrglaube, weil hinter jedem System steckt einfach nur ein sehr gutes Design. Und deshalb ist halt Gamification auch immer Manipulation. Du merkst es nur halt einfach nicht. Wenn ich mal jetzt das hier nett ausdrücken soll oder bösartig, aber am Ende des Tages ist alles irgendwo, egal ob Marketing, egal ob irgendwas, du musst dich für etwas entscheiden und am Ende kann man sagen, man hilft, eine gute Entscheidung zu treffen oder man manipuliert, man kann es positiv oder negativ ausdrücken, je nachdem.
Manipulieren ist auch gar nicht, also manipulieren heißt ja nur jemanden beeinflussen, das heißt manipulieren ist nicht immer was Negatives, sondern ich manipuliere jemanden auch zum Arzt zu gehen, wenn er Zahnschmerzen hat oder sowas.
Absolut, das ist genau das, danke, dass du es sagst und ich es nicht sagen muss, das ist tatsächlich genau das, wo es herkommt, manipulare und eigentlich von den Muskeln, aber eher auch egal, vom Massage und manipulieren, da bin ich völlig bei dir. Deshalb ist es für mich auch kein negativ konnotiertes Wort, allerdings benutzen wir es ja in der Gesellschaft sehr negativ konnotiert.
Ich fand zwei Dinge auch noch spannend. Ich glaube, wer, spreche ich richtig aus, Ghibli-Filme konsumiert.
Ja, Ghibli.
Der ist resilienter im Leben.
Ja, ist korrekt.
Ich habe gestern einen Longevity-Podcast aufgenommen und da hätte ich das nochmal mitnehmen wollen. Habe ich leider vergessen, aber heute fällt es mir natürlich ein. Ghibli-Filme gucken, resilienter sein.
Ja, weil sie tatsächlich durch diese Art, wie sie gestaltet sind, einem sozusagen Ruhe mitgeben. Also sie entspannen, sie helfen auch gegen Depressionen. Es ist tatsächlich so, dass man momentan auch einsetzt, den eigenen Manga-Helden, zumindest in Japan ist es so, man arbeitet mit dem. Oder Anime, Manga, kann ja auch Ghibli sein oder Ghibli, je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
Richtig oder falsch?
Okay, du, die einen sagen so, die nächsten sagen so.
Okay.
Es ist wie bei Xiaomi, ne? Muss man auch erstmal.
Ja.
Ist ja auch am Ende des Tages so, dass dort dann geguckt wird, kann ich über dieses Ansehen, über dieses Gefühl wiederum mentale Resilienz und Gesundheit herschaffen. Und ja, es gibt Studien dazu, auch mit Zelda zum Beispiel, dass das hilft oder Super Mario zu spielen. Also nicht Super Mario, eine ganz spezielle Odyssee. Da gab es auch Studien dazu, dass es gegen Depression helfen kann. Tetris gegen Trauma, weil es die gleichen, nicht gegen Trauma helfen. Also du musst es dann spielen, bevor ein traumatisches Bild sich in deinem Kopf festlegen kann, weil bei Trauma ist es ja die Retraumatisierung, die eine Problematik ist und bei Tetris beansprucht die gleichen Gehirnareale wie eben dieses Bildverarbeitung in unserem Gehirn und dementsprechend, wenn du es innerhalb von 6 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Tetris-Spiel dieses traumatische Bild überschreibt. Es ist kein es ist kein 100%, aber...
Nicht Tetris statt Psychologie, zu Psychologen zu gehen, aber
nein,
es gibt wissenschaftliche...
Es gibt einfach nur Studien dazu, wo man das untersucht. Mhm. Ja.
Und wenn ich kreativer werden möchte, dann hilft mir Candy Crush, oder?
Korrekt. Also auch hier gibt es Studien dazu, dass Candy Crush so 5 Minuten dich halt runterfährt und dir halt die Möglichkeit schafft, einfach nochmal danach dann kreativer zu sein. Einfach weil es dir dieses Runterkommen ermöglicht und halt der Mensch dir sehr schnell ein Erfolgserlebnis gibt und so weiter und so fort. Das ist halt sehr spannend, dass Hyper-Casual-Games wie Candy Crush das tatsächlich ermöglichen. Deshalb, wenn du ein Manager bist, spiel einfach kurz vor deinem Meeting 5 Minuten Candy Crush. Könnte dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Und es ist nicht nur so, dass kleine Unternehmen das gemacht haben oder dass Firmen, die nur in der Spielebranche sind, sondern sogar auch das IKEA-Prinzip ist nichts anderes, als mir das Gefühl zu geben, ich war Teil der ganzen Geschichte, ich habe es irgendwie gebaut und eigentlich bin ich irgendwie ein super, super Handwerker.
Ja, also Billy alleine schon auch das zu benennen, Namen zu geben, was Eigenes rauszubachen. Also sprich, dass ein Billy-Regal nicht einfach nur weiß sein muss, sondern dass die ja auch mittlerweile dieses Zusammenbauen, das behalten die ja bei. Du könntest es ja auch anders machen lassen, könntest ja auch jemanden aufbauen lassen. Gut, gibt es bei IKEA mittlerweile auch, wenn du so die ganze Wohnung kaufst. Aber ihnen ging es schon immer darum, obwohl sie es nie so genannt haben, kann man das darauf zurückführen. Dieses machst zu deinem eigenen. Hornbach sagt ja auch, wirbt ja auch mit deinem Projekt, Projekt und so weiter. Und das wird ja dann auch zu deinem Projekt. Und ich glaube, wenn man solche kleinen Sachen verstanden hat, wie Emotionalisierung funktioniert, dann der einfachste Hack ist einfach, guck dir dein Lieblingsspiel an, es ist egal, ob es digital oder analog ist, guck, was es gut macht und dann wende das einfach mal auf dem Workshop an oder wende es auf ein Produkt an und dann hast du schon deine erste Gamification. Manchmal muss es nicht so kompliziert sein, es wird kompliziert früh genug, wenn man es tracken muss und Erfolgserlebnis und so weiter und so fort und es für alle ausrollen muss in der Firma. Am besten, und das sind wir bei dem Punkt, am besten funktioniert Gamification in einem kleinen, geschlossenen Raum, der Anfang und ein Ende hat. Weil das Problem, wenn zum Beispiel das in der App ist, wie so in Duolingo zum Beispiel, was ja auch sehr gut funktioniert, aber du hast halt Ups und Downs und die meisten Firmen kommen dann zu mir und sagen, oh Jasmin, ich will eine größere Daily Average Usage, aber ich will eine Gamification haben. Dann sage ich, ja gut, also man kann die Leute zurückbringen, indem dass man Minigames einbaut, die sie dann spielen müssen. Kannst auch immer jedes Jahr, klar, kannst du Glücksrad einbauen, wo sie zurückkommen. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ein gutes Game hat immer einen Anfang und ein Ende. Immer. Es hat eine Narrative gegebenenfalls mit dabei, muss es nicht. Aber es hat immer einen Anfang und ein Ende. Und wir verlangen von einer App, dass sie unendlich immer funktionieren. Wer braucht eine App immer unendlich? Du willst, dass sie dann funktioniert. Wenn es eine transaktionale App ist, dann willst du einfach, dass sie funktioniert. Muss da eine Gamification mit dabei sein? Wenn du eine Sprache gelernt hast, dann hast du sie gelernt. Punkt. Dann hast du dein Ziel erreicht. Und wir als Firmen hoffen uns immer wieder, dass eine App für immer funktioniert für den gleichen Nutzer. Und das ist Schwachsinn, meines Erachtens.
Wenn ich mir diese Woche 30 Minuten Zeit nehme, um mich vielleicht für mein Unternehmen so ein bisschen einzulesen in das Thema, wie sollte ich diese 30 Minuten aufwenden, wo du sagst, das könnte ein guter Samen sein, den man damit irgendwie in die Erde legt?
Also, Martin Seligman ist sehr gut, weil er die Sachen, also diese drei Lebensweisen mit reingebracht hat. Da kann man sich gut einlesen. Ich würde euch empfehlen, Jane McGonigal anzuschauen. Die hat einen guten TED-Talk dazu gemacht, weil sie eben nicht über Gamification nur in den Mechaniken liest, sondern tatsächlich und spricht, sondern tatsächlich über dieses größere Zusammenspiel. Ich würde euch empfehlen, auf Google und die Biases anzuschauen, weil vieles, was mit Gamification zu tun hat, sind dann auch Bedienen von Biases und Benutzen von Biases. Und ich würde euch empfehlen, mal GDC zu googeln. Also das ist so die Game Developer Conference, um zu gucken, wie benutzen die wirklich Design, Game Design Prinzipien im Game, aber wie kann ich das überleiten? Und ansonsten der Shortcut. Setz dich eine halbe Stunde hin, guck dir dein Lieblingsspiel an, analysier das, guck mal, welche Mechaniken drin sind, wie was benutzt wird, ist ein rundesbasiertes Spiel, ist es ein narratives Spiel, das kann man alles schön analysieren. Geht in einer halben Stunde. Nimm dein größtes Problem, was du gerade auf Arbeit in der Firma hast und versuche es einfach kreativ umzuleiten, den Kontext zu shiften, dann hast du per Definition eine Gamification. Du hast einfach per Definition eine.
Du hattest eben Daily Active User oder Average Time Spent oder sowas genannt als eins, wo die Leute auf dich zukommen. Ich berate ja auch Unternehmen und die kommen dann tatsächlich zu mir und sagen, ich brauche mehr Monthly Active Users. Mhm. Christoph, was können irgendwie Wege sein? Und dann überlege ich, wie die irgendwie in Suchmaschinen besser ranken können oder. Bei mir kann man das dann dummerweise immer messen. Ja, dann kann man irgendwie ein halbes Jahr später sagen, haben wir jetzt tatsächlich mehr, als bevor wir Christoph irgendwie beauftragt und bezahlt haben oder nicht? Wie kann ich den Impact von Gamification messen?
Impact von Gamification liegt davon ab, was für ein Ziel man hat. Ich werde so häufig nach den KPIs gefragt. Ja. Und da muss ich dann ehrlicherweise sagen, das liegt auf dem Projekt. Also was möchtest du steigern? Welchen Impact möchtest du haben? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wer mehr Spaß hat, kommen auch mehr Leute drauf, definitiv. Was man grundsätzlich immer sagen kann, Zeit. Meistens verbringen die Menschen mehr Zeit darauf. So, jetzt ist aber die Sache, liegt es daran, dass es ein cooles und engaging Spiel ist oder liegt es daran, dass die Leute sich nicht zurechtfinden? Da muss man natürlich noch mal, ja, ist so eine schlechte UX, ist leider Gottes auch sehr viel Zeit auf einer Webseite zu verbringen. Und das muss man dann halt immer ein bisschen miteinander verbinden. Deshalb bin ich nicht so der Fan zu sagen, es gibt die KPI, sondern eine KPI muss erstmal klug auch zusammengesetzt werden. Ich gebe ein Beispiel, weil eine KPI ist ein Key Performance Indicator, setzt sich auf verschiedenen Performance Indicators zusammen. Eigentlich sollte es so sein. Und dementsprechend kann man nicht sagen, es ist diese eine Zahl, die sich da irgendwie wie so der Thron darüber geht, sondern wenn du jetzt zum Beispiel deine Leute motivieren willst, innerhalb eines, sag ich jetzt mal, internen Motivationsprogramm, dass sie sich wenig, also dass sie sich für das, was die Firma kulturell sich einsetzt, auch ja dementsprechend zeigen. Dann ist es ein bisschen wie bei Social Media, dann gehst du her, okay, gerankt werden, einmal Comment, also habe ich es gelesen, okay, einmal das, habe ich den Newsletter aufgemacht, ja, habe ich ihn gelesen, also durchlese, kann man ja messen. Haben die dazu geliked? Haben die dazu kommentiert? Haben sie sogar vielleicht selber was gepostet? Und das muss man dann in den Funnel legen und dann gibt es verschiedene Sachen, wie man das dann rechnen kann. Man sagt immer Head, Heart, Hand. Also habe ich das durch? Das ist Hand. Head, Heart, so rum. Head, habe ich es gelesen, habe ich es verstanden? Dann habe ich es geliked, bin ich Herzchen und Hand ist etwas selber zu machen. Das ist der größte Impact, den du haben kannst. In einem Cultural Change und dementsprechend hast du den Funnel und daran musst du es dann messen und du musst gucken, was kann ich abfragen, was kann ich überhaupt messen mit den, also wirklich messen mit den Technologien, die ich gerade als Grundlage habe und was du nicht messen kannst, das kannst du auch nicht als KPI festlegen, sorry, aber muss schon messbar sein und wenn es halt eine Technologie nicht hergibt, dann kannst du es nicht messen, also es ist ganz einfach die Sache. Wenn du es messen kannst, dann können wir auch dementsprechend KPIs festlegen in diesem Cultural Change und das haben wir tatsächlich auch für eine Firma hergestellt und gemacht und da ging es eben auch um dieses Head, Heart, Hand und da haben wir spezielle KPIs, die wir messen konnten, festgelegt, ne, wie dieses Kommentieren, Durchlesen und selber posten. Das konnten wir dann tatsächlich messbar machen. Und dieses selber Posten und Advocate war für uns dann eines der wichtigsten Punkte, wussten aber auch, dass das nicht immer stattfinden wird. Deshalb muss man immer drauf gucken, wie viel habe ich erreicht, den Funnel anschauen, wie viel konnte ich konvertieren. Ja.
Du hattest eben das Signalwort Technologie genannt. Gibt es eine Technologie, die wahrscheinlich deinen Job in den nächsten 12 Monaten besonders beeinflussen wird? Ist es endlich VR oder einfach nur KI oder?
Tatsächlich am krassesten wird beeinflusst. Also KI benutzt die Gaming-Industrie schon Ewigkeiten und 3 Tage. Also ich glaube, es wird beeinflussen, dass es schneller die Leute es tatsächlich selber herstellen können. Der größte Impact ist tatsächlich AR und VR und das sogenannte Metaverse, was ja ehrlicherweise viele nicht mal mehr auf dem Schirm haben. Das wird nochmal kommen für mich und das wird nochmal ein richtig krasser Gamechanger werden, ja.
Wenn du berufen wirst von der deutschen Regierung, 3 bekannte Apps neu zu designen, damit sie mehr das ausstrahlen, was du jeden Tag gerne mehr in der Welt sehen möchtest.
Elster.
Welche Apps würdest du ja...
Sorry. Ja. Aber ich glaube, das Schlimmste ist...
Dreimal Elster.
Er ist dreimal Elster. Nein, aber ich glaube, das Schlimmste, was man haben kann, ist, glaube ich, momentan Steuererklärungen. Und der Staat will ja Geld haben und wir wollen das richtig machen. Ich glaube, das gut und vielleicht auch zu gamifizieren und zu einem positiven statt zu einem echt bescheidenen Erlebnis zu machen, wäre vielleicht nicht mehr so schlecht. Wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt, ob das nicht möglich wäre, das zu gamifizieren. Und ich so, es wäre möglich, aber mit Bedacht, weil du brauchst ja auch eine richtige Daten und so weiter und so fort. Aber das umzudrehen und wie in Korea vielleicht as a duty to see, weil coole Sachen daraus gehen. Ich würde tatsächlich, ehrlicherweise, was ich noch gamifizieren würde, wäre, glaube ich, Ehrenamt. Weil ich glaube, wenn man das noch ein bisschen schöner machen könnte und cooler darstellen könnte, glaube ich, würden das vielleicht mehr Leute noch mal machen. Und das wäre so eine Sache. Und weil du mich fragst, ne, Deutschland, was sollte man...
Das ist aber eine tolle Idee, weil also zum einen, also ich Ehrenamt hat so einen wahnsinnigen positiven Impact auf die psychische Gesundheit. Das ist der Hammer.
Genau.
Ehrenamt ist ganz, ganz notwendig. Absolut. Und wird halt von der Gesellschaft wirklich gebraucht. Und es gibt überhaupt nicht so, also es wäre wirklich toll, wenn es irgendwas gibt, was ich auch dann vergleichen kann. Also wenn ich bei der Feuerwehr bin oder bei der Stadtbücherei, kann ich überhaupt nicht. Und wenn ich dann irgendwie sagen würde, ich habe irgendwie jetzt den... genau. Ja, witzig.
Also auch das eigene, was man damit erreicht hat. Also nicht nur erreicht, sondern auch das Soziale nochmal zurückgeben kann. Ehrenamt wäre ein Riesenthema. Toll. Kannst du, aber weißt du, jeder braucht irgendwo Geld, will von irgendwas leben. Kann man auch so machen, dass man das umdreht. Und da finde ich, darf der Staat das Ehrenamt und das tatsächlich unten drunter dieses System bauen, dass man zumindest irgendwo auf der anderen Seite irgendwie was zurückbekommt, weißt du, sozial gesehen. Aber das System darunter muss halt, ob das im Ehrenamt dann auch umgesetzt werden muss, das weiß ich nicht. Aber dafür gibt es ja auch Fördergelder, ehrlicherweise, und Steuern, die man dann bezahlt. Und Schule. Wenn ich eines komplett bundesweit gamifizieren könnte, wäre es die Schule und das Schulsystem. Das wären die drei Sachen.
Das haben wahrscheinlich, okay, Elster, Ehrenamt, Schule.
Und was?
Super, super, super Sachen, weil ich glaube halt bei allen drei ist der Impact wirklich für die Gesellschaft.
Genau.
Und das ist toll.
Ja.
Wer stark ist in der Wirtschaft, kann auch dann wieder irgendwann anderen helfen.
Korrekt.
Und so weiter. Aber das muss man irgendwie alles, das muss man alles auch pflegen und hüten. Toll. Gibt es da schon irgendwelche Länder, die es geschafft haben, Schule zu gamifizieren?
Also es gibt tatsächlich in Deutschland ein Beispiel, der kriegt mehrere, also er selber hat eine Schule gamifiziert, meines Erachtens, müsste es nochmal ganz rausschauen. Der hat auch mehrere Preise gewonnen, also wer sich dafür interessiert, kann einfach Schulpreis gucken. Da haben Kinder keinen wie Unterricht mehr, sondern sie suchen sich Unterricht aus. Sie suchen sich auch die Herausforderungen aus, gibt so Quests und solche Sachen. Also ich meine, guckt euch Hogwarts an sich an, kann man übersetzen, ist super easy. Die Leute würden drauf stehen, so ähnlich ist es dort auch aufgebaut. Einfach das Umdrehen von Dingen, was Kinder beigebracht werden müssen, um den Freiraum da auch zu schaffen. Weil wir bereiten Kinder auf eine Zukunft vor, die wir selber nicht sehen, die wir selber auch nicht vorhersagen können. Und ich glaube, wir können nicht immer ein altes System nochmal replizieren, was Kinder auf was vorbereitet, was in Zukunft schon gar nicht mehr existieren wird. Das heißt, du musst Kinder dazu ausbilden, lösungsorientiert zu sein. Gibt es. Es gibt auch Teile, wo man Ehrenamt tatsächlich gamifiziert, zum Beispiel Better Place oder solche anderen Sachen. Im Kleinen tut man das, da gibt man Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Spenden, ne, wie viel hast du beigetragen, also im Spendenbereich hat man da schon sehr viele Sachen, wo das funktioniert, oder Kickstarter ist so ein ganz klassisches Beispiel, eine sehr einfache Gamifizierung, bist du dabei, machst du was, aber da geht ja auch um viel Soziales noch am Ende des Tages, Teil von etwas Größerem zu sein. Und ich glaube, der deutsche Staat hat es verpasst. Und leider ist es jetzt die Narrative, die wir sehen, die andere sehr gut spielen, Teil einer Veränderung, Teil etwas Größeren zu sein, politisch gesehen. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt die beste Alternative ist, die wir in Deutschland sehen. Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft verstehen dürfen, wenn wir eine Änderung sein wollen, dann dürfen wir es auch selber sein. Weil ein Mensch, wie wir bei Eiichiro Oda sehen, der kann die Welt verändern und er hat es.
Wo kann man mehr von dir lesen?
Einfach auf LinkedIn folgen. Ich habe ein Buch geschrieben, was Game Changing heißt. Gerne mich einfach anschreiben. Ich glaube, das Wichtigste, was ich euch wirklich mitgeben wollen würde, ist, seid ihr die Änderung. Seid, lebt euer Nerdtum. Geht nicht immer alles in, wenn mal Game fällt oder jemand darüber redet oder eine Leidenschaft teilt. Lacht diese Person nicht auf, sondern fragt, ob ihr ihr helfen könnt. Glaubt an diese Person, egal wie dumm sich etwas anhört. Es ist ihr Traum und es gibt nichts Schlimmeres, als einen Traum zu zerstören. Also reicht vielleicht mal ein bisschen häufiger die Hand, statt sie immer nur wegzuschlagen.
Super. Jetzt normalerweise ist meine letzte Frage, ob ich was vergessen habe zu fragen, aber das war so ein starkes Schlusswort, dass ich fast nicht traue, da noch was hinzuzufügen. Oder gibt es irgendein wichtiges Thema, wo du sagst, Mensch Christoph, das wäre nochmal wichtig gewesen, darüber zu sprechen.
Was ist dein Traum?
Aufs Land ziehen.
Warum?
Weil ich da mir erinnere, in der Kindheit viel Freiheiten gehabt zu haben. Und deswegen werde ich irgendwann Hamburg verlassen gegen eine 150-Einwohner-Stadt oder 250-Einwohner-Stadt.
Sehr schön. Dann lässt du mich wissen, wie ich dir in deinem Traum helfen kann.
Danke. Ich überlege mir was.
Ja, sehr gerne.
Dankeschön fürs Angebot. vielen Dank für das lustige Ende. Jetzt bin ich im Kopf natürlich komplett abgelenkt, aber mir hat das Spaß gemacht, das Thema eingeordnet zu bekommen, meine Fragen stellen zu dürfen und auch deine konkreten Vorschläge und Beispiele zu bekommen. Ich kann immer mit so konkreten Bausteinen total gut arbeiten. Hat mich gefreut, dass wir beide Wörter gerne nicht unbedingt als schlecht sehen, wie das Wort manipulieren, sondern versuchen irgendwie, dass es eigentlich hat einen ganz anderen Ursprung gehabt. Das hat mich auch gefreut. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Danke dir.
Und euch zu Hause, danke fürs Einschalten. Das war eine lustige, etwas andere Folge, finde ich. Zumindest an Ansätzen oder teilweise. Jasmin ist nicht unsere einzige coole Gästin. Schau unbedingt auch mal in den Episodenfeed, abonnier uns und schalte nächste Folge wieder ein. Und ich freue mich auch dann natürlich auf deine Ohren. Bis dahin, komm spielerisch durch deine Woche. Liebe digitale Grüße von
Jasmin oder Jay
und Christoph oder Chris. Ciao, ciao.